Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Brandanschlag auf Giga Berlin, FSD-Beta macht Irremanöver und Performance Model 3 aufgetaucht. Mein Name ist David und dies ist die Folge 343. Tesla-Welt wird präsentiert von Shop4Tesla. Hier findet ihr jede Art von Zubehör für euer Fahrzeug und das ist auch eine Möglichkeit, wie ihr diesen Kanal hier unterstützen könnt. Ihr bekommt 5% Rabatt auf alle Produkte und fördert wie gesagt diesen Kanal. Schaut mal rein, Link gibt's unten in der Beschreibung. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Mein Name ist David und wir sprechen hier wie immer über Tesla, aber heute auch über ein paar andere Hersteller, wie zum Beispiel Apple oder auch BYD. Apple stampft das iCar ein. Das war eine Schlagzeile, die vor kurzem zu lesen war. Hier ein Bericht von Bloomberg, die schreiben, Apple beendet nach jahrzehntelanger Odyssee seine Bemühungen um Elektroautos. Führungskräfte weisen Mitarbeiter an, die Arbeit an dem als Titan bekannten Projekt zu beenden. Mitarbeiter einiger Autoteams werden in die KI-Abteilung von Apple wechseln und einige andere vielleicht zu Tesla. Meine Anmerkung dazu. Weiter geht's im Text. Apple Inc. stellt seine jahrzehntelangen Bemühungen um den Bau eines Elektroautos ein, wie Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, berichten und gibt damit eines der ehrgeizigsten Projekte in der Geschichte des Unternehmens auf. Apple gab die Entscheidung am Dienstag intern bekannt und überraschte damit die fast 2000 Mitarbeiter, die an diesem Projekt arbeiteten. Überraschung, nach 10 Jahren macht ihr jetzt was völlig anderes. Ist nicht lustig? Stellt euch mal vor, wie krass das für diese Mitarbeiter sein muss. Die Entscheidung wurde vom Chief Operating Officer Jeff Williams und Kevin Lynch, einem für das Projekt zuständigen Vizepräsidenten, mitgeteilt. So sagen die Quellen. Who killed the electric iCar? This time it was Apple. Vielleicht reden wir mal darüber, warum Apple überhaupt in den Automobilmarkt wollte. Die Antwort ist ganz einfach. Wachstumspotenzial. Durch den Wandel hin zum sogenannten Software-Defined Vehicle und zum autonomen Fahren. Eines der Probleme, das so ein großer Tech-Gigant wie Apple hat, ist, neue Wachstumsfelder zu finden. Apple sitzt auf einem riesigen Haufen Cash. Ich glaube, es sind über 162 Milliarden Dollar, die Apple auf der hohen Kante hat. Naja, und der Smartphone-Markt, der ist eben eigentlich seit langem gesättigt. Hier kann man nicht mehr wachsen und dann stellt sich eben die Frage, was macht man mit dem ganzen Geld? Wie kann man weiter wachsen? Und da hat Apple eines ganz früh verstanden. E-Autos sind das nächste große Ding. Warum? Naja, einerseits, weil Software hier in Zukunft eine ganz entscheidende Rolle spielt und Apple kann das eben. Ein weiterer Grund ist, dass der Automobilmarkt vor einer riesengroßen Disruption steht, die es Playern wie Apple erlaubt, hier einzusteigen, während Legacy-Auto pleite geht. Außerdem findet der Kampf um die Zeit des Konsumenten durch das kommende autonome Fahren in Zukunft auch im Auto statt. Und hier sind wir gleich beim wichtigsten Grund, dem autonomen Fahren an sich. Hier gibt es ein billionenschweres Marktpotenzial, das der Smartphone-Markt in keiner Weise hergibt. Seit über 10 Jahren arbeitet Apple an diesem Projekt mit zuletzt bis zu 2000 Mitarbeitern. Das ist der absolute Wahnsinn. Und letzten Endes kam Apple einfach zu dem Schluss, dass es zu schwierig ist, dass die Gewinnspanne zu niedrig ist, selbst wenn man ein sehr hochpreisiges Fahrzeug hat. Und das wäre es geworden, glaubt nicht, dass Apple den nächsten Twingo entwickelt hätte. Von mindestens 100.000 Dollar Marktpreis war hier die Rede und das dann trotzdem noch mit hauchdünnen Margen. Die Entscheidung wurde also getroffen, es lohnt sich einfach nicht, wir werfen jetzt das Handtuch. Und wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann wird ganz schnell klar, warum sie das getan haben. Denn Tesla wäre für Apple der Hauptkonkurrent gewesen. Als Weltmarktführer im Elektroautobereich und als Weltmarktführer im Bereich autonomes Fahren. Und das sage ich deswegen, weil niemand mit der Entwicklung so weit ist wie Tesla. Tesla hat viel früher angefangen als Apple, Autos zu bauen. Die bauen diese komplett selbst. Auch die Software wird von Grund auf selbst entwickelt. Die Serienproduktion läuft seit 2012 und seit 2016 entwickelt Tesla ihr eigenes System fürs autonome Fahren. Und das verschaffte Tesla einen einzigartigen Vorsprung gegenüber Apple, denn Sie haben die Flotte. Sie haben die Daten aus der Flotte. Und genau das macht den Unterschied, ob man eben das autonome Fahren dann entwickeln kann oder nicht. Und die Entscheidung von Apple hier zu sagen, wir bauen kein E-Auto mehr, das bedeutet eigentlich im Klartext, wir geben das autonome Fahren auf. Denn im autonomen Fahren steckt das eigentliche Marktpotenzial hier für Apple. Es ging denen nicht darum, Autos zu bauen. Denn E-Autos ohne Autonomie, das ist so, wie wenn ihr Mehl herstellt, ohne danach den Kuchen zu backen. Die Disruption, technisch sowie finanziell, die steckt genau in diesem Thema. Und wenn Apple hier das Handtuch schmeißt, dann glaube ich, liegt es eigentlich am autonomen Fahren, an dem sie hier gescheitert sind. Denn sie können hier an dieser Stelle mit Tesla einfach nicht konkurrieren. Der Vorsprung ist zu groß und da hilft auch alles Geld der Welt nichts. Irgendwie schade, denn ich hätte es cool gefunden, einen Apple Car zu sehen. Leider hat Apple hier diese Chance verpasst, denn als es für Apple noch finanziell machbar gewesen wäre, Tesla zu kaufen, da hatten sie überhaupt kein Interesse daran. Schaut euch mal hier den Tweet von Elon Musk aus dem Jahr 2020 an. Da schrieb er, in den dunkelsten Tagen des Model 3 Programms, da wandte ich mich an Tim Cook, um mit ihm die Möglichkeit einer Übernahme von Tesla durch Apple zu besprechen. Und das für ein Zehntel unseres derzeitigen Wertes, also den Wertes von 2020. Ja, und er, also Tim Cook, weigerte sich überhaupt erst einen Termin zu vereinbaren. Apple hätte damals Tesla kaufen können und damit auch vielleicht retten können. Jetzt hat Tesla es selber getan. Apple ist raus. Und das bestätigt nun mal wieder auch ein weiteres Zitat von Elon Musk, der sagt, Prototypen sind einfach, Serienproduktion ist schwierig und positiven Cashflow zu erreichen, das ist eine Tortur. Ja, es gibt in der Geschichte der Automobilindustrie in den USA nur zwei Unternehmen, die niemals pleite gegangen sind. Das sind Ford und Tesla. Apropos Ford, hier noch ein interessanter Post von Jim Farley, der testet nämlich gerade den neuen Tesla-Adapter für das Supercharger-Netzwerk. Weitere Infos folgen hier bald. Ford-Kunden können da gespannt sein. Reden wir noch über einen anderen neuen Autohersteller, nämlich BYD. Die sind, was Elektromobilität angeht, ebenfalls in aller Munde und werden immer so als Hauptkonkurrent von Tesla gemutmaßt. Klar ist, BYD ist extrem erfolgreich. Sie sind bereits bei uns in Europa. Ich glaube, sie haben im letzten Monat 3000 Autos in Deutschland zugelassen. Und jetzt kommt hier eine interessante Story von Fortune.com. Die schreiben, dass BYD unter Umständen doch nicht in die USA möchte. Hier steht, die Chefin von BYD Americas behauptete, der Autobauer habe kein Interesse daran, in Teslas Heimatmarkt zu expandieren, da er sich lieber auf die Elektroauto-Nachzügler Brasilien und Mexiko konzentrieren möchte. Stella Lee, so heißt die CEO von BYD's Americas, sagte, dass ihr Unternehmen trotz der bevorstehenden Entscheidung über eine neue Produktionsstätte in Mexiko keine Pläne habe, auf den US-Markt zu gehen. Die Pläne von BYD, eine Produktion in Mexiko zu bauen, die sollten nicht als Absicht missverstanden werden, in den Heimatmarkt von Tesla zu exportieren. So ein leitender Angestellter des chinesischen Automobilherstellers. Ja, der Artikel ist hinter einer Paywall, aber Sawyer Merritt hat hier noch ein paar entscheidende Zitate rausgepickt und schreibt, BYD Americas Boss sagt, wir haben nicht vor, in die USA zu kommen. Es ist ein interessanter Markt, aber es ist sehr kompliziert, wenn man über E-Autos spricht. Ich bin der Meinung, sie redet hier über die Politik. Die USA tun derzeit alles dafür, alles, was mit E-Autos zu tun hat, in die USA zu holen, um nicht mehr von chinesischen Firmen abhängig zu sein. Und das ist jetzt natürlich nur Spekulation, aber vielleicht tut sie das schon ein bisschen in Antizipation einer neuen Trump-Regierung, die sicherlich hierfür sorgen würde, dass BYD in den USA keinen Spaß hat. Ja, eine sehr interessante Entwicklung, was BYD angeht. Sie sagt übrigens auch noch, wenn ein Autohersteller nicht in E-Fahrzeuge investiere, dann sei er raus. Sie werden einfach sterben, denn sie haben keine Zukunft. Da liegt sie, glaube ich, goldrichtig. BYD konzentriert sich also auf Europa und Südamerika. Im Moment sagen sie zumindest, dass sie nach Nordamerika nicht expandieren wollen. Wir haben bereits über die Ankündigungen von Elon Musk zum neuen Tesla Roadster gesprochen, vor allem über die Beschleunigung von 0 auf 100 in unter einer Sekunde. Dazu gibt es jetzt einen Kommentar von Mate Rimatz, der ist CEO von Rimatz und Bugatti und kommentiert hier die 0 auf 100 in unter einer Sekunde mit den Worten, es ist mit Triebwerken möglich, wir haben das in der Simulation durchgeführt. Das Problem ist, dass man die Luft in 2 bis 3 Sekunden freisetzt und dann eine Menge totes Gewicht mit sich rumschleppt. Tanks, Kompressor, Ventile, Düsen und so weiter. Das gleiche gilt für Ventilatoren. Damit würde es auch gehen. Sie sorgen für mehr Grip, aber man braucht etwa 30.000 Newtonmeter an den Rädern, um in unter einer Sekunde von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen. Das bedeutet dann im Umkehrschluss, man braucht riesige Motoren, Umrichter und Getriebe, Antriebswellen und so weiter. Riemerz weist auch darauf hin, dass das Auto dazu dann super leicht sein muss. Das ist eine wichtige Bemerkung im Hinblick auf die 200 Kilowattstunden Battery Pack, die ja der Roadster haben soll. Zumindest, wenn man dem Glauben schenken darf, was Elon Musk vor 6 Jahren erzählt hat. Deshalb sind Triebwerke die einzige Möglichkeit, so sagt er weiter, aber sie haben eben auch viele Nachteile. Ja, interessante Einschätzung hier von Mate Riemerz. Und was denkt ihr, wird Tesla tatsächlich ein 200 Kilowattstunden Pack in den Roadster packen, um dann eben die Reichweite von 1000 Kilometer zu erreichen? Beim Cybertruck hat ja Tesla absichtlich darauf verzichtet, weil es eben das Fahrzeug zu schwer gemacht hätte und weil auch die Batteriezellen immer noch Mangelware sind. Nachdem sie vom Roadster aber keine großen Stückzahlen bauen werden, denke ich, ist letzterer Punkt zumindest nicht so wichtig. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Mal sehen, welche Reichweite der Roadster dann haben wird. Ein weiterer interessanter Kommentar kommt von Elon Musk höchstpersönlich diese Woche. Der wurde gefragt, was halten Sie davon, dass Porsche diese Woche einen Cybertruck ersteigert hat? Ford soll übrigens diese Woche ebenfalls einen Cybertruck für über $250.000 gekauft haben. Das aber nur am Rande. Elon antwortete darauf. Haben Sie das? Ich habe großen Respekt vor der Technik von Porsche, auch wenn sie mit ihren elektrischen Autos noch nicht ganz an ihre Fähigkeiten im Bereich Verbrenner herankommen. Wenn sie den Cybertruck auseinandernehmen, werden sie eine Menge neuer Technologien entdecken. Und damit hat Elon selbstverständlich recht. 48 Volt Technologie, Steer-by-Wire und noch ganz vieles mehr. All das steckt im Cybertruck und dadurch ist es auch logisch, dass andere Automobilhersteller wie Porsche oder eben Ford sich den mal ganz genau anschauen. Kommen wir zu einem interessanten Tankstellenschild. Das ist das erste Tankstellenschild von Tesla. Das steht in Deutschland am Supercharger in Peine. Esther Kokelmann hat hier ein paar Bilder gepostet. So schaut also das Tankstellenschild der Zukunft aus. Ihr seht oben schön groß und ganz deutlich den Preis pro Kilowattstunde und auch die Höchstleistung des Superchargers. Hier mit 250 kW und unten drunter gibt es dann noch ausführliche Informationen, die Öffnungszeiten, Infos für Autos von Fremdmarken zum Abonnement zum Beispiel. Schaut gut aus das Ganze und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch für Leute gerade, die Tesla noch nicht so gut kennen. Selbst Leute, die einen Verbrenner fahren, die können jetzt hier vorbeifahren und sehen sofort, ah, hier können tatsächlich alle laden. Ich dachte vielleicht, dass hier nur Tesla-Fahrzeuge Strom erhalten. Ich denke, das hat einen positiven Effekt. Auch die Übersichtlichkeit ist hier nochmal deutlich verbessert. Tesla probiert sich hier aus. Coole Sache. Wir werden sehen, ob das Schule macht. Ja, um das Schnellladen der Zukunft und um die Supercharger geht's auch jetzt nochmal. Denn heute ist ein wichtiger Tag für die Elektromobilität. Tesla öffnet das Supercharger-Netzwerk in den USA. Wir erinnern uns, letztes Jahr haben so gut wie alle Automobilhersteller einen Deal mit Tesla in den USA gemacht. Ford fing damit an, alle anderen zogen nach. Es ging darum, Zugang zu Teslas Supercharger-Netzwerk zu bekommen und darüber hinaus sogar noch den Ladestandard von Tesla zu übernehmen. Alle zukünftigen Elektroautos in den USA werden den Tesla-Ladestecker verbaut bekommen. Der hat sich damit gegenüber CCS durchgesetzt, weil er einfach besser, schlanker und schöner ist. Und Tesla öffnet jetzt also die ersten der 12.000 bis 15.000 Supercharger in den USA für Fremdmarken. Zunächst war immer von 12.000 die Rede, in späteren Pressemitteilungen, hier zum Beispiel von VW, standen dann schon die 15.000 Stück drin. Ford hat als Vorreiter, als einziges ab sofort Zugriff. Im März folgen dann aber schon Rivian, General Motors, Volvo und Polestar. Ratet mal, wer dann noch keinen Zugang hat. Genau, die Leute, die ewig nicht aus dem Pott kamen, und zwar Volkswagen und Stellantis. Tesla hat für die Öffnung jetzt eine extra Webseite eingerichtet, die heißt Laden für alle. Wie könnte es auch anders sein? Und hier sieht man auch nochmal ganz deutlich, Tesla öffnet nicht das gesamte Supercharger-Netzwerk, sondern nur 15.000 von insgesamt 27.000 Superchargern in den USA. Also rund die Hälfte, könnte man sagen. Jetzt hat Tesla ja bereits Erfahrung mit der Öffnung des Superchargers in Europa sammeln können. In den USA herrscht aber eine andere Situation vor. Dort gibt es sehr viel mehr Tesla-Fahrzeuge da draußen. Es gibt also pro Supercharger eine höhere Belastung. Gerade in Ferienzeiten merkt man das in den USA. Allerdings gibt es eben auch von den Fremdmarken viel weniger Elektroautos, da die USA mit der Elektromobilität noch nicht ganz so weit sind wie Europa. Das heißt, die Öffnung hat erstmal keinen großen Impact auf das Supercharger-Netzwerk. Und Tesla bleibt dadurch auch Zeit, das dementsprechend anzupassen und weiter auszubauen. Dadurch, dass sie die Echtzeitdaten haben, ist das eigentlich kein Problem, denn Tesla kann ganz genau nachvollziehen, wo eben Engpässe da sind und wo man hier noch weiter ausbauen muss. Sie können also mit der weiteren Verbreitung der Elektromobilität mitwachsen. Wie in Europa gibt's übrigens auch hier in den USA ein Abo, mit dem man dann denselben Preis am Supercharger bekommt wie Tesla-Fahrer. 12,99 kostet das im Monat, ähnlich wie hier. Und ansonsten kann man natürlich auch direkt laden, eben dann für einen kleinen Aufpreis. Ja, was sind die Vorteile der Öffnung für Tesla? Und davon gibt's einige. Zum einen mal kommt Tesla an die Daten der anderen Fahrzeuge durch die Integration auch in der App. Denn die Öffnung erfolgt ja nicht nur hier wie in Europa, sondern dadurch, dass die Fahrzeuge auch die Hardware mit integrieren, werden sie definitiv auch ihre Navigationssysteme mit an das Tesla-System anschließen. Tesla bekommt dann in Zukunft auch die Daten aller anderen Fahrzeuge. Das ist wichtig, um das Supercharger-Netzwerk gut überwachen zu können, um Engpässe eben hier früh zu erkennen. Und meine These ist, dass sich das dann auch weltweit durchsetzt. Denn wenn die anderen Hersteller hier Tesla direkt Zugang zu ihren Fahrzeugen in den USA geben, wieso sollten sie es dann nicht weltweit tun? Ein weiterer Vorteil ist, dass Tesla in Zukunft dann Umsatz mit anderen Elektroautos macht durch den Verkauf des Stroms. Tesla kann auch sein Netzwerk dann noch weiter und noch schneller ausbauen, denn die Auslastung ist besser und es lohnt sich für Tesla einfach. Und dann ein nicht zu unterschätzender Faktor ist auch, dass Kunden dann erstmals Zugang zur Tesla-Welt bekommen. Sie werden mit Tesla-Fahrern am Supercharger sich unterhalten. Sie sehen die Autos und so weiter. Das hat einen positiven Effekt auch auf Tesla-Verkäufe der Zukunft. Super Sache, Öffnung des Supercharger-Netzwerks in den USA. Ein spannendes neues Kapitel fürs Schnellladen der Zukunft. So, dann hat sich Elon nochmal über den Cybertruck und über bekannte Persönlichkeiten geäußert, die den Cybertruck fahren. Auf Social Media gibt's ja immer mehr Bilder von Jay-Z, von Kim Kardashian und so weiter, die alle sich mit ihrem Cybertruck zeigen. Und Elon kommentierte das und sagte, nun, das zeigt, dass diese Leute eindeutig einen guten Geschmack haben. Es ist wichtig zu erwähnen, dass niemand hier einen Rabatt erhält, auch ich nicht. Und niemand wird dafür bezahlt, unsere Produkte zu bewerben. Ja, ein wichtiger Punkt, keine Überraschung, wer Tesla kennt. Ich weiß, Leute haben selbst hier in den Kommentaren spekuliert, dass Kim Kardashian für ihre Posts auf Instagram sicherlich doch Geld von Tesla erhält. Das ist nicht der Fall. Selbst mir mit meinem kleinen YouTube-Kanal wird das immer wieder vorgeworfen, dass Tesla mir Geld bezahlen würde. Für die unglaublichen Lügen, die ich hier über Elektromobilität und LKWs zum Beispiel verbreite, da höre ich das immer wieder. Das ist Blödsinn, Tesla macht sowas nicht und das ist auch gut so. Den einzigen Vorteil, den ich vielleicht manchmal habe, ist, wenn jemand meinen Referral-Code benutzt, wenn er sich einen Tesla kauft. Gerhard hat das übrigens gerade getan. Vielen Dank, lieber Gerhard, an dieser Stelle. Das freut mich tatsächlich immer wieder, denn das bedeutet für mich, dass jemand sich einen Tesla kauft und ich wohl in irgendeiner Form eine Rolle für diesen Kauf gespielt habe. Das motiviert mich, denn ich tue das hier aus Begeisterung für Tesla. Und wenn sich dann jemand einen Tesla kauft und sagt, hey, der David, der hat hier irgendwas damit zu tun gehabt, ich benutze seinen Code, dann freut mich das. Wer das tun will, der kann mir übrigens eine E-Mail schreiben, dann schicke ich euch den. Elon Musk, der verklagt OpenAI. Das wird auch ein sehr spannendes Gerichtsverfahren. Da steige ich jetzt aber nicht zu tief ein, denn das erfordert eigentlich eine extra Folge. Die New York Times schreibt hier, Elon Musk verklagt OpenAI und Sam Altman wegen Verletzung der Unternehmensgrundsätze. Sam Altman ist der CEO von OpenAI und nur für die, die den Hintergrund nicht kennen, Elon Musk hat damals mit Sam Altman zusammen und ein paar anderen OpenAI ins Leben gerufen und vor allem hat Elon Musk OpenAI finanziert. Nicht nur das, er hat auch besondere Leute in das Team von OpenAI holen können, einfach aufgrund seiner Connections und auch weil er die Fähigkeit hat, eben Leute besonders zu begeistern für Projekte, die er mit umsetzt. Ziel war es damals, mit OpenAI eine Open-Source-Alternative zu AI-Entwicklungen, zum Beispiel von Google, zu haben. Damit sollte für die Menschheit sichergestellt werden, dass die Entwicklung einer künstlichen Intelligenz gut abläuft. Gut im Sinne von, dass wir nicht alle von dieser künstlichen Intelligenz eines Tages ausgelöscht werden. OpenAI hätte ohne die Finanzierung von Elon Musk niemals die notwendigen Talente an Bord holen können, um diese AI zu entwickeln. Ohne die Finanzierung hätten wir heute kein ChatGPT. Und jetzt ist in den letzten Jahren etwas Komisches passiert. OpenAI ist nämlich nicht mehr Open, sondern eher Closed AI und Sie haben jetzt auch das Ziel, Gewinn zu machen. Also aus der Non-Profit-Organisation OpenAI von Elon Musk ist eine geschlossene Profit-Organisation geworden. Und dagegen wehrt sich Elon Musk jetzt. Ziel seiner Klage ist, diese beiden Punkte wieder umzusetzen, dass also OpenAI wieder Open Source wird und außerdem mit seinen Projekten keine Gewinne machen soll. Nachdem das jetzt nicht speziell Tesla-News sind, habe ich mir gedacht, wenn ihr Lust habt, dass ich dazu mal etwas Ausführlicheres mache, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ansonsten belassen wir es hier erstmal damit. Kommen wir zu einer spannenden Meldung rund ums Model S und das Model X. Das bekommt nämlich eine Art Mini-Refresh. Hier ein Post von TeslaScope dazu, die schreiben, ab März werden das Model S und das Model X zum ersten Mal mit Ambientebeleuchtung, einer Frontkamera und anderen Änderungen ausgeliefert. Mehr Infos gibt's dazu im Moment noch nicht. Höchst spannend und wir sollten mal auf die Deliveries achten, denn März ist ja schon. Dann hat Tesla die Bedienungsanleitung des Cybertrucks online veröffentlicht. Das ist auch sehr spannend, denn hier sind einige interessante Details drin. Zum Beispiel, dass es für den Cybertruck keine Steam-Unterstützung geben wird. Das ist hardware-technisch nicht drin. So schreibt TeslaScope hier auch, lassen Sie uns über den Cybertruck und Steam sprechen. Nach der Veröffentlichung des Cybertruck-Service-Manuals und anderer Entdeckungen können wir Folgendes bestätigen. Derzeit ausgelieferte Cybertrucks haben derzeit keinen Zugang zu Steam, da eine GPU fehlt. Und das Infotainment-Board nur 8 GB RAM enthält. Es wurde festgestellt, dass es eine 16 GB Version des Infotainment-Boards für den Cybertruck gibt. Es fehlen aber noch weitere Details, wann diese in den ausgelieferten Fahrzeugen erscheinen wird. Die Software des Cybertrucks weist Ähnlichkeiten mit den Konfigurationsanforderungen des S&X auf. Und bei S&X gibt es Steam nur in dem Fall, dass das Fahrzeug über 16 GB RAM verfügt. Hier unsere Überlegungen und Spekulationen dazu. Basierend auf diesen Informationen glauben wir, dass Tesla den leistungsfähigeren Infotainment-Computer bald einführen könnte. Entweder im Cyberbeast oder auch in anderen Versionen. Es ist auch möglich, dass Tesla den Zugang zu Steam ermöglicht, indem es die Mindestanforderung ändert und die Virtual Machine anpasst, auf der Steam läuft. Ohne diese Änderungen sind möglicherweise Hardware-Nachrüstungen oder Upgrades erforderlich. Ja, das ist an dieser Stelle, wie gesagt, reine Spekulation. Tesla hat auch nie angekündigt, dass der Cybertruck eine Steam-Unterstützung haben könnte. Trotzdem wäre natürlich Cyberpunk im Cybertruck schon irgendwie cool. Auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, benutzen, glaube ich, nur ein absolut kleiner Bruchteil der Tesla-Owners diese Funktionalität im S und X. Mal ehrlich, zockt ihr in eurem Tesla? Meine Kids tun das, ich aber nur sehr selten. Dann gab es eine interessante Nachricht aus Shanghai. Tesla Chan postet hier auf X, es gibt News. Tesla hat ein Produkt zum Upgrade der Rücksitze des Model Y in China auf den Markt gebracht. Der Preis beträgt etwa $410. Dadurch wird die Beinauflage um 3 cm verlängert, wodurch der Sitzkomfort für die dort Sitzenden deutlich erhöht wird. Ja, und dann hat er noch ein paar Bilder davon gepostet. 3 cm gibt's also hier mehr unter dem Bein. Das ist auf jeden Fall eine große Verbesserung. Und es schaut für mich so aus, als wird einfach der untere Teil der Sitzbank getauscht. Kommen wir jetzt aber mal zu Elons Prozess in Delaware. Und zwar geht's hier ja um seine Kompensierung. Hier gibt's neue Nachrichten zur Forderung des gegnerischen Anwaltteams zu ihrer eigenen Kompensierung. Reuters schreibt Folgendes darüber. Das Anwaltsteam des Aktionärs, das Elon Musks Gehaltspaket für ungültig erklärt hat, hat am Freitag einen Richter in Delaware gebeten, ihm 29 Millionen Aktien des Elektroautoherstellers im Wert von etwa $6 Milliarden als Anwaltsgebühren zuzusprechen. Das ist doch mal nicht schlecht. Sie sagten, wir sind uns darüber im Klaren, dass das beantragte Honorar in seiner absoluten Höhe beispiellos ist. So die drei Anwaltskanzleien in einer Eingabe an den Court of Chancery in Delaware. Das Honorar belaufe sich auf einen Stundensatz von $288.888, sagten sie. Das, wie gesagt, das Gehalt pro Stunde. Elon hat selbstverständlich auf X darauf reagiert und schreibt ganz zu Recht, die Anwälte, die Tesla nur geschadet haben, wollen $6 Milliarden. Das ist einfach nur kriminell. Und das kann man eigentlich nicht anders ausdrücken, denn diese Anwälte, die sagen ja, dass sie all dies zum Wohle der Tesla-Anleger machen, die zu viel für Elons Gehaltspaket bezahlt hätten. Und diese Anwaltskanzleien, die argumentieren das auch so. Die sagen, das hat sogar einen Vorteil. Und zwar, diese Struktur hat den Vorteil, dass die Prämie direkt an den geschaffenen Nutzen geknüpft ist und damit kein einziger Cent aus der Tesla-Bilanz zur Zahlung von Gebühren entnommen wird. Denn die Bezahlung erfolgt ja in Aktien. Außerdem ist das für Tesla steuerlich absetzbar. Na, wenn das so ist, dann würde ich sagen, gerne, oder? Das ist tatsächlich völlig absurd. Weiter geht's im Text. Der Elektroautohersteller wird aufgefordert, die Gebühr zu zahlen, weil er ja von der Rückzahlung des Gehaltspakets von Musk profitiert hat. Das ist also die Argumentation. Wir haben euch geholfen, Elon um sein Gehaltspaket zu bringen. Das waren 266 Millionen Aktien. Deswegen könnt ihr uns ja mal 29 Millionen davon rüberschieben. Das entspricht dann eben ungefähr 11% oder 6 Milliarden Dollar. Tesla kann dagegen Einspruch erheben, wird das selbstverständlich auch tun. Spannende Angelegenheit. Wir bleiben dran und schauen an, wie das weitergeht. Eine Sache ist für mich aber jetzt schon klar. Egal wie die Sache ausgeht, wird das sehr teuer für die Tesla-Anleger. Denn vielleicht kriegen die nicht 6 Milliarden. Aber es wird sicherlich ein Prozentsatz des Streitwerts sein. Eine Kompensierung der Anwaltskanzleien in Milliardenhöhe ist dadurch wahrscheinlich. Zumindest wenn Tesla nicht Einspruch gegen das gesamte Urteil erhebt. Diese Forderung von 11%, die ist übrigens auch höher als das Gehaltspaket prozentual von Elon Musk. Das nur ein kleiner Nebensatz hier. Und im Gegensatz wird ja hier nicht Unternehmenswert geschaffen für die Anleger, sondern letzten Endes nur die Kompensierung von Elon Musk annulliert. Das hat Tesla bereits an der Börse geschadet, denn das sorgt nur für Unsicherheit rund um Elon Musk und seine Zukunft auch bei Tesla. Mit Sicherheit also keine Klage, die im Sinne der Tesla-Anleger war. Heute gibt's was Besonderes. Das gesamte Werk, die Stadt Erkner und Teile Berlins sind ohne Strom. Die Autofabrik von Tesla wurde evakuiert, so ist zu lesen. Wir gehen auf X, wo man am besten die Nachrichten nachlesen kann. Und hier schreibt jemand namens Vigo eine Zusammenfassung. Er sagt, der Vorfall. Am frühen Dienstagmorgen verursachte eine Explosion ein Feuer im Umspannwerk in der Nähe der Tesla-Fabrik in Grünheide und legte deren Betrieb lahm. Das stimmt, glaube ich, so nicht. Es ist aktuell noch nicht ganz klar, ob es ein oder zwei Feuer gab. Die Informationen sind noch so neu. Anscheinend wurde aber ein Strommast angezündet und nicht das Umspannwerk von Tesla. Wie gesagt, wir wissen sicher bald mehr darüber. Der Brand führte zu Stromausfällen in der Fabrik der Stadt Erkner und in Teilen Berlins. Rettungskräfte, darunter Feuerwehrleute, Mitarbeiter des Energieversorgerunternehmens und die Polizei waren mit dem Vorfall befasst. Dann schreibt er, die Auswirkungen. Die Tesla-Produktion in der Fabrik wurde gestoppt. In der Stadt Erkner und in Teilen von Berlin ist der Strom ausgefallen. Der Schaden geht schätzungsweise in die Millionen. Das ist ganz klar. In der Giga Berlin Brandenburg, da werden pro Woche inzwischen über 6000 Autos gebaut. Ihr könnt euch also gut vorstellen, dass das ganz schnell sehr teuer ist, wenn das Werk steht. Und natürlich ist nicht nur Tesla betroffen, sondern auch ganz viele Betriebe in der Umgebung. Die Verdächtigen, so schreibt Vigo hier weiter, Rettungskräfte entdeckten in der Nähe des brennenden Transformators ein Zelt von Ökoaktivisten, auf dem ein Warnschild mit der Aufschrift »Hier ist Munition vergraben« angebracht war. Die Behörden vermuten, dass die Aktivisten etwas mit dem Brandanschlag zu tun haben könnten. Die Ermittlungen dauern an. Dann schreibt er noch richtigerweise, »Das ist völliger Irrsinn, wenn Sie mich fragen, wie verloren muss man sein, um gegen ein hochmodernes Elektroauto-Unternehmen zu protestieren und dann zu Terrorismus zu greifen.« Ja, hier gab es natürlich jede Menge Zeitungsartikel zu. Hier ein Artikel von der MAZ. Die schreiben hier noch dazu, wie es bei Tesla weiter hieß, wurden alle Maßnahmen zur Sicherung der Produktionsanlagen getroffen. Nach Rücksprache mit dem Stromanbieter Edis gehe Tesla nicht von einem schnellen Wiederanlaufen der Produktion aus. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Gegen 5.15 Uhr war eine Brandmeldung aufgelaufen. Kurze Zeit später die Bestätigung. Mit Hilfe eines Hubschraubers konnten wir den Brandort ermitteln, sagt ein Sprecher der Polizeidirektion. Der Brand war bei Gosen-Neu-Zittau an einem Trafohaus ausgebrochen. Auf der Karte, die E.ON hier uns gepostet hat auf X, da sieht man das ganz gut. Das Umspannwerk von Tesla, das liegt auf der anderen Seite der Fabrik im Osten. Wie dem auch sei, der Strom ist weg und das Werk steht erstmal. Linksextremisten haben sich auch inzwischen zu dem Brandanschlag bekannt. Der Tagesspiegel schreibt hier zum Beispiel, gemeinsam zwingen wir Tesla in die Knie, Switch off für Tesla, so heißt es in einer ausführlichen Mail der sogenannten Vulkan-Gruppe, die um 11.41 Uhr bei dieser Zeitung einging. Wir haben heute Tesla sabotiert. Ja, die ausführliche Version dieser E-Mail, die erspare ich euch, genauso wie die weiteren Aufrufe zur Gewalt gegen Tesla in dieser E-Mail. Inwieweit die Waldbesetzer was damit zu tun haben, die vor einigen Tagen ein Camp östlich des Werks aufgemacht haben, das weiß man noch nicht so genau. Diese werden ja dort von der Polizei erstmal bis 15. März geduldet und die hatten ausdrücklich die Ansage, keinen Müll und kein Feuer zu machen. Irgendjemand hat das aber jetzt getan und die Waldbesitzer sagen erstmal, sie wissen nichts davon. Wir wissen nicht mehr als die anderen. Von dem Brand haben wir nichts mitbekommen, sagte Lotta Neymann, Pressesprecherin des Protestcamps. Und dann sagte sie noch, auf der einen Seite machen wir uns natürlich Sorgen, dass es negative Konsequenzen für unseren Protest gibt. Auf der anderen Seite sind wir froh um jede Aufmerksamkeit für unser Anliegen. Also, hey, Shoutout an die Vulkan-Gruppe an dieser Stelle. Okay, jetzt darf ich diese Aussage sicherlich nicht über den Kamm scheren. Andere distanzieren sich hier etwas deutlicher, zum Beispiel die Bürgerinitiative in Grünheide, die auch gegen Tesla ist. Vigo schreibt hier auf X nochmal ganz richtig, ich kann diese Leute wirklich nicht verstehen. Die Lee AG, nur wenige Kilometer entfernt, zerstört ganze Dörfer mit Zwangsumsiedlung wegen ihres Braunkohletagebaus. Und diese Firma, genauso wie ein paar andere in der Region, die verbrauchen um Weiten mehr Wasser als Tesla. Hier habt ihr eine kleine Tabelle, die mal den Verbrauch in der Region auflistet. Da seht ihr den Wasserverbrauch pro Jahr. Und Vigo schreibt hier weiter, davon scheinen die Protestierenden völlig unbeeindruckt und greifen hier zum Terrorismus. Ja, wie kann das eigentlich sein, dass hier Leute, die eigentlich sich auf die Fahne schreiben, für die Umwelt zu kämpfen, hier gegen Tesla sind? Sind die alle nur falsch informiert? Wissen die nicht, dass das Tesla-Werk eine der effizientesten Anlagen im Automobilbau überhaupt ist? Dass jeder Tesla, der auf die Straße kommt, einen Verbrenner ersetzt? Und dass Tesla das gesamte Wasser in der Fabrik recycelt? Dass auch der Ausbau der Fabrik gar nicht mehr Wasser verbraucht? Das sind alles Sachen, die machen eigentlich erstmal keinen Sinn. Ja, und die beste Erklärung, die ich dafür gefunden habe bisher, die kommt hier von Ralf auf X. Der antwortete nämlich auf den Post von Vigo und schrieb, Sie hassen Tesla mehr, weil Tesla Lösungen für die Klimakrise anbietet, die auf Technologie, Wachstum und Wohlstand basieren. Während Sie behaupten, die einzige Lösung sei Degrowth, also das Ausbremsen des Wachstums, nur noch Fahrrad fahren, die Industrie vernichten und vegan und kommunistisch werden. Tesla ist also Ihr direkter Konkurrent. Und deshalb hassen Sie Tesla. Sie sind totale Idioten, aber Sie hassen es, dass jeder, der mit Ihnen über den Klimawandel diskutiert, immer sagen kann, hey, Tesla hat eine Lösung, mit der ich immer noch ein gutes Leben führen und gleichzeitig die Umwelt retten kann. Ja, das macht leider total Sinn, was er schreibt. Wir leben tatsächlich in komischen Zeiten, in denen sogenannte Umweltaktivisten gegen Tesla und gegen Elektroautos protestieren. Jetzt will ich gerne noch dazu sagen, dass heute noch nicht hundertprozentig klar ist, wer diesen Brand verursacht hat. Und bei allen vorschnellen Beschuldigungen muss man auch hier erstmal abwarten, was die Behörden ermitteln. Selbst so ein Bekennerschreiben einer linksextremistischen Vereinigung darf man nicht allzu ernst nehmen. Kann gut sein, dass die das waren. Aber garantiert ist das nicht. Klar ist auf jeden Fall, dass Leute, die sowas machen, selbstverständlich mit der Härte des Gesetzes verfolgt werden sollten. Denn die gefährden Menschenleben. Es geht ja nicht nur hier um die Tesla-Fabrik, sondern um eine ganze Region, die keinen Strom mehr hat. Und natürlich verursachen sie auch Millionenschäden und werfen überhaupt kein gutes Licht auf jeden Protestler, der hier Kritik an Tesla übt. Ja, was denkt ihr, wie sollte man mit diesen Leuten umgehen? Für mich stellt sich hier noch eine andere Frage und es geht mir hier auch nicht um die Leute, die solche Anschläge machen, denn wie man mit diesen Leuten umgehen sollte, das ist eigentlich relativ eindeutig. Sondern mir geht es um die Leute, die gegen Tesla sind, die einen regelrechten, versteckten oder offenen Tesla-Hass haben und denken, dass Tesla gegen die Umwelt ist. Wie sollen wir denn mit denen umgehen? Oft scheint es mir so, als ob eine Diskussion mit diesen Leuten völlig unnütz ist. Auf der anderen Seite finde ich es auch immer schade, solche Leute einfach völlig abzuschreiben. Dazu würde ich gerne mal eure Meinung haben. Schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Tesla hat versucht, es zu verhindern. Aber wie das immer so ist, es passiert natürlich trotzdem. Erste Cybertrucks werden von Leuten wiederverkauft und dann im Netz für sehr viel mehr Geld angeboten. Hier ein Post dazu. Ein weiterer Cybertruck ist zum Verkauf aufgetaucht. Atlanta Autos verkauft einen mit schwarzen Protection Film für $237.000. Erst letzte Woche habe ich euch berichtet, dass Porsche und Ford auch einen Cybertruck erstanden haben. Es war bei Porsche immerhin nur ein Porsche-Händler, der auch das Auto nicht zerlegen wollte, sondern ihn einfach gewinnbringend weiterverkauft. Auch hier ist eine Annonce aufgetaucht. Der Porsche-Händler in Orlando, der neulich einen Cybertruck für $244.000 gekauft hat, verkauft ihn jetzt weiter für $290.000. Und das ist noch nicht mal die Beast-Version des Cybertrucks, sondern nur ein stinknormaler Dual-Motor-Cybertruck. Mal sehen, ob Tesla gegen die ursprünglichen Käufer dieser Cybertrucks vorgehen wird, denn diese hatten eigentlich beim Verkaufsvertrag mit abgeschlossen, dass sie das Auto nicht weiterverkaufen dürfen, zumindest nicht innerhalb einer bestimmten Zeit. Dagegen haben sie definitiv verstoßen. Mal sehen, was Tesla und ob Tesla was dagegen unternimmt. Ja, und während die einen versuchen, mit dem Cybertruck den ein oder anderen schnellen Dollar zu machen, prügeln andere einfach mit dem Basie auf ihn ein. Auch hier ein tolles Video von Elon Musk gepostet. Der Cybertruck ist kugelsicher, schreibt er nur. Und Spoiler Alert, der Baseballschläger hat diesen Kampf verloren. Wir wechseln das Thema und schauen uns mal die Tatsache an, dass Roboter einfach mehr sehen können als Menschen. Tesla-Autos sind ja fahrende Roboter. Nichts anderes entwickelt hier Tesla und hier ein ganz imposantes Beispiel der FSD Beta Version 12. Rebellionaire postete dies und schreibt: Tesla FSD Beta Version 12.2.1 verlässt die Interstate und überquert 5 Fahrspuren, um nach links abzubiegen. Ein Monstermanöver. Ich war so schockiert, dass ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Gesagt hat er dann in dem Video: Alter, was ist hier gerade passiert? Haben wir das auf Band? Ja, und wir schauen das uns hier gerade nochmal zusammen an. In den USA, da ist ja das Verkehrssystem etwas großzügiger ausgelegt als bei uns. Zum Teil gibt's dann eben 5 Spuren wie hier und das Auto zieht einfach quer rüber. Und hier wird einfach deutlich, dass ein Roboter mit 8 Kameras, die dann auch ein 360-Grad-Sichtfeld abdecken und Abstände messen können, einfach mehr sieht als ein Mensch. Und so schreibt Alex Vogt, den ihr vielleicht auch unter Umständen durch diesen Podcast hier kennt, auf X: Ein menschlicher Fahrer würde dies nicht wagen, 5 Spuren so diagonal zu überqueren, weil es fast unmöglich ist, 5 Fahrspuren gleichzeitig mit nur 2 Augen zu überwachen. Aber für ein gut trainiertes neuronales Netz mit 8 Augen ist das tatsächlich einfach. Von FSD sind weitere unmögliche Manöver zu erwarten, die zwar sehr sicher sind, aber bei denen Menschen die Kontrolle verlieren würden. Dies ist ein Zeichen dafür, dass ein Wendepunkt erreicht ist. Ja, und damit hat er sicherlich recht. Die Frage ist nur, fühlt man sich denn auch wohl dabei? Und ich glaube, an der Reaktion des geübten FSD-Fahrers im Video würde ich sagen, eher nein. Denn dieser sagte, er ist schockiert gewesen. Und ich glaube, hier wird einfach sehr schnell deutlich, wie schwierig das Thema FSD eigentlich ist. Denn das ist eine Problematik, die muss Tesla auch auf die Kette kriegen. Denn hier wird sehr schön klar, dass der Computer an und für sich sehr viel sicherer unterwegs sein kann als der Mensch. Auch bei solchen Manövern. Aber Tesla versucht ja mit der FSD gerade das menschliche Fahrverhalten nachzuahmen. Denn es ist eben durchaus wichtig, dass man sich auch wohlfühlt im Auto. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel, dass hier das Ende der Entwicklung sicher noch lange nicht erreicht ist. Und auch wenn ich Alex absolut zustimme, dass hier ein Wendepunkt erreicht ist, vom technischen Standpunkt aus, dann ist die Entwicklung doch längst nicht abgeschlossen. Und es zeigt, dass es schwierig ist, hier diesen menschlichen Wohlfühlfaktor zu erreichen. Auf der anderen Seite geht die Entwicklung exponentiell und das muss ich hier auch ganz deutlich nochmal sagen. Unterschätzt das nicht, wie schnell das Lernverhalten der FSD bei Tesla ist. Denn Tesla hat unendlich viele Daten, mit denen sie die Fahrzeuge trainieren. Die zur Verfügung stehende Rechenleistung bei Tesla, die wird in den nächsten Monaten auch fast exponentiell steigen. Es kann also sehr gut sein, dass solch ein Verhalten, auch wenn es technisch funktioniert und sicher ist, bald schon der FSD-Beta abgewöhnt wird. Kommen wir mal zu Model 3 und zu einem interessanten Video von Jay Leno. Jay Leno hat im Rahmen seiner Sendung Jay Lenos Garage ein neues Video veröffentlicht. Und zwar mit Franz von Holzhausen und Lars Moravi von Tesla. 2 der Top-Executives waren hier nochmal mit dem neuen Refresh Model 3 Highland unterwegs und haben einige kleine Insights ausgeplaudert. Und Jay Leno, der sich ja echt gut mit Autos auskennt, der war mal wieder sehr beeindruckt. Der sagte, es fühlt sich fast so gut an wie beim Model S und kostet ja nur die Hälfte. Eigentlich ist es sogar nur der Drittel des Preises, denn ich glaube, für mein Plaid habe ich $130.000 gezahlt. Okay, jetzt ist das etwas günstiger, denke ich. Und damit hat er vollkommen recht. Das neue Model 3, das wird am ehesten als kleines Model S bezeichnet. Wenn ihr des Englischen mächtig seid, dann empfehle ich euch dieses Video. Das verlinke ich auch unten hier nochmal in den Shownotes. Und in diesem Video gab es noch einen sehr interessanten kleinen, vielleicht könnte man sogar sagen, Versprecher von Lars. Das ist jemand namens Jeff auf X sofort aufgefallen und er schrieb, hat Lars hier versehentlich durchsickern lassen, dass das Model 3 Ludacris eine aktive Federung haben wird. Und ja, ich glaube, das hat er. Hört euch das mal an.
Does this have a comfort touring sport or is it just one setting?
No, so the long range dual motor and the rear wheel drive are just passive with that new damping technology I talked about.
Also, da habt ihr es. Jay Leno, der fragte ihn ganz eindeutig, hat dieses Auto verschiedene Federungseinstellungen? Sowas wie Komfort, Sport, Touring und so weiter. Oder ist das nur eine einzige Einstellung? Und Lars antwortete, nein, also die Long-Range-Variante und die heckgetriebene Variante, die haben nur eine passive Federung mit der neuen Federungstechnologie, von der ich vorhin gesprochen habe. Naja, und dadurch, dass er hier explizit die Long Range und die heckgetriebene Variante anspricht und sagt, die haben die passive Version, würde ich sagen, das klingt doch ganz danach, als ob es bei der Performance-Version, also dem Ludicrous Model 3, dann eine andere Version von der Dämpfung geben wird. Von dem sind übrigens gerade neue Fotos aufgetaucht. Ich hatte eigentlich hier schon von mehreren Quellen gehört, dass das Ludicrous Model 3 bereits letzten Freitag erscheinen sollte, ist dann aber nicht passiert. Zumindest haben wir hier ein paar neue Fotos. In dem Post dazu steht, dass das irgendwann im zweiten Quartal kommen wird. Ich rechne persönlich eigentlich schon jeden Tag damit, aber na gut, wir werden sehen. Hier einige Beobachtungen zu den neuen Fotos. Die Reifengröße ist hinten jetzt gestaffelt, 275, 30, 20, ähnlich P0 wie bei der letzten Generation. Dann sagt er, der Kohlefaser-Spoiler ist jetzt viel ausgeprägter als vorher. Fantastisch. Die einzigartige Frontschürze und der Frontspoiler sehen auch toll aus. Die seitlichen Lufteinlässe sind ähnlich wie bei den Vorgängermodellen, aber ohne Nebelscheinwerfer. Der untere Heckdiffusor scheint größer zu sein. Das ist uns ja auch bereits schon aufgefallen. Es scheint auch, als sei er in der gleichen Farbe lackiert wie der Frontspoiler. Aufgrund des CCS-Ladeanschlusses und der fehlenden Reflektoren in den Scheinwerfern handelt es sich definitiv um ein EU-Modell des Ludicrous. Es würde mich also nicht überraschen, wenn es dort zuerst auf den Markt käme. Ich will einen haben. Ja, und ich eigentlich auch. Und ich denke auch, dass er recht hat. Die Ludicrous-Variante des Model 3, die kommt zuerst bei uns in Europa auf den Markt. Gebaut selbstverständlich in der Giga Shanghai. Das wird dem Model 3 noch einen weiteren Schub geben. Es ist eigentlich sowieso schon sehr beliebt. Hier ein Beispiel aus Australien. Da hat das Model 3 im Februar einen absoluten Rekord hingelegt und dem Anteil an Elektroautos an den Neuzulassungen in Australien einen absoluten Rekord von 9,6% beschert. Damit hat sich deren Zahl im Vergleich zum Januar verdoppelt. Und es schlägt sogar den Rekord des bisher besten Monats im letzten Juni 2023. Da lag der Anteil bei 8,8%. Jetzt sind Monatsergebnisse eigentlich überhaupt nicht wichtig. Trotzdem zeigt es, dass das Model 3 doch hier in Australien sehr beliebt ist. Denn es war in diesem Monat damit das meistverkaufte Auto in Australien. Auf Platz 2 folgte übrigens das Model Y. Kommen wir noch zu einem Aufruf von Alexandra Merz. Die kennt ihr alle von X unter dem Handle Tesla Boomer Mama und auch vielleicht von diesem Kanal, denn ich hatte sie schon öfters im Interview. Sie ruft gerade dazu auf, das Gericht in Delaware anzuschreiben, um sich gegen die hohe 6 Milliarden Dollar Anwaltskostenforderung der gegnerischen Anwälte von Tesla zu wehren. Denn das ist einfach nur eine unglaubliche Forderung. Es schadet auch Tesla. Wir sehen, die Tesla-Aktie ist gleich mal gesunken. Und ich rede in ein paar Tagen mit Alexandra darüber. Das Interview wird spannend, verpasst es also nicht. Am besten abonniert ihr gleich mal den Kanal, wenn das euch hier gefällt und schaltet auch die Glocke ein. Dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Diese 6 Milliarden Dollar Forderung der Anwälte in Aktienanteilen, die ist noch nicht durch. Tesla kann sich dagegen wehren und vielleicht sollten wir das auch als Anleger tun. Und auch wenn das zu 100% noch nicht sicher ist, dass es so kommt, ist es doch ein Hinweis darauf, dass es für Tesla unter Umständen sehr, sehr teuer werden könnte. Und ich glaube, genau deswegen ist die Tesla-Aktie auch um rund 8% gestern gefallen. Anleger mit einem längeren Anlagehorizont, so wie ich zum Beispiel, die sehen das vielleicht eher als Gelegenheit, um hier nochmal nachzukaufen. Wenn ihr das getan habt, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ein weiterer Punkt, wieso die Tesla-Aktie vielleicht mal kurzfristig nachgegeben hat, das waren Zahlen aus China. Angeblich hat hier Tesla einen unglaublich schlechten Februar gehabt. Tesla-Lieferungen fallen auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr. So schreibt das zum Beispiel Bloomberg hier und oh mein Gott, die Konkurrenz ist wahrscheinlich da. BYD macht Tesla fertig in China. Das muss es wohl sein. Sawyer Merritt hat es hier für uns ins rechte Licht gerückt. Er schreibt, das chinesische Neujahrsfest, das begann dieses Jahr am 10. Februar, während es im Jahr 2023 am 22. Januar begann. Deshalb waren die Auslieferungen im Februar gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Ja, und so einfach könnte man das erklären. Leider ist das aber immer für eine Schlagzeile gut und naja, die Tesla-Aktie hat dann eben auch nachgegeben. Damit komme ich für heute zum Schluss. Wenn euch das hier gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich darüber und sehe euch beim nächsten Mal. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop for Tesla rein. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr unterstützt damit auch weiter den Kanal. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt.